herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 86, Hochsensibilität und Hochbegabung. Neben diesem Podcast hier und dem Podcast Psycho trifft Coach habe ich noch einen weiteren Podcast, einen weiteren Fachpodcast, den man Anderschlau nennt. Und dem Themeninhalt von Anderschlau widmet sich auch diese Folge. Wenn ihr also gerne weitere vertiefende Informationen dazu haben möchtet, würde ich euch sehr ans Herz legen, meinen Podcast Anderschlau mal aufzusuchen und euch dann dort mal umzuschauen, was für Folgen dort zu finden sind. Zusammen habe ich mit Birgit Feldmann ganz viele Folgen gemacht zur Theorie, aber auch zur Praxis, sowie aber auch ganz viele Betroffene zu Wort kommen lassen, inwieweit Hochbegabung und Hochsensibilität subjektiv erlebt wird und was es für Probleme oder auch anders formuliert Herausforderungen mit sich bringt. Und von daher würde ich euch das sehr ans Herz legen, wenn es euch betrifft. Dazu muss man übrigens nicht selber betroffen sein im Sinne von hochsensibel oder hochbegabt, sondern es kann auch gut sein, dass ihr sagt, Mensch, ich interessiere mich allgemein dafür, oder es kann ja sogar auch sein, dass ihr sagt, ich habe so Menschen in meinem Umfeld und ich frage mich, wie kann ich diese Menschen vielleicht am besten begleiten oder unterstützen oder verstehen. Warum gerade in diesem Podcast jetzt hier diese Folge? Weil es gibt ja, wie gesagt, den Podcast Anderschlau. Das kann ich euch gerne sagen. Ich möchte vor allen Dingen die Hörer dieses Podcasts hier mit diesem Thema ein Stück weit ja vertraut machen und gleichzeitig auch erläutern, inwieweit es für unsere Identität, aber auch für unser Leben und auch für unser Erleben in Bezug auf mögliche ja, Einschränkungen, aber auch psychische Reaktionsmuster wichtig ist, das zumindest mal gehört zu haben. Gerade wenn wir die Begriffe Hochbegabung oder Hochsensibilität, allein schon indem ich das jetzt hier wiederhole, durch mein Aussprechen, wird vielleicht der ein oder andere unter euch denken, oh Gott, ja, also immer diese Begriffe, die eine bestimmte Bedeutung mit sich bringen. Also in unserer Gesellschaft ist Hochbegabung sehr stigmatisiert, so würde ich es zumindest subjektiv jetzt hier sagen, weil wir mit dem Begriff Hochbegabung was ganz Bestimmtes verbinden. Nämlich etwas, was bedeutet, dass jemand sehr schlau ist, alles weiß und vielleicht auch besser weiß und andere belehrt und vielleicht auch arrogant ist. Also so bestimmte Eigenschaften werden nach Hochbegabung zugeschrieben. Und genauso ist es bei einer Hochsensibilität. Der Begriff ist in unserer Gesellschaft auch stark stigmatisiert. Da wird dann eine Verbindung gezogen hinzu, also dass man so ein Sensibelchen ist oder dass dann die Person auf bestimmte Sachen extrem reagiert und dass das dann anstrengend sein kann und dass das auch schwierig ist auszuhalten, sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld. Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass dieses Setting der Hochbegabung und Hochsensibilität extrem heterogen ist. Das heißt, vielfältig und sich auch unterschiedlich zeigt. Wenn ich kurz aus beruflicher Perspektive drauf schaue, kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass Betroffene nicht alle gleich sind. Und wenn vielleicht der ein oder andere sofort an einen schlauen Professor denkt, wird er sicherlich da nur einen Bruchteil von Betroffenen mit abdecken, weil dieses klassische Bild des Professors oder Professorin, die jetzt alles weiß und alles kann, wird dem Konzept nur bedingt gerecht. Es ist bekannt, dass die Personen, die studiert haben und auch in eine Tätigkeit nach dem Studium aufsuchen, dass man denen sagen kann, dass sie von einer überdurchschnittlichen Intelligenz sprechen können, zumindest diese annehmen können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir von einer überdurchschnittlichen Intelligenz sprechen, dann sind wir von der durchschnittlichen Intelligenz, die zwischen 85 und 115 liegt, dann darüber hinaus. Und müsst euch das so vorstellen, dass bei zwischen 85 und 115 das wie so ein Berg zu sehen ist, also dass die Normalverteilung sagt, dass die meisten bei 100 sind und bis 115 das dann geht. Und alles, was über 115 ist, bis 130 ist dann überdurchschnittlich intelligent und ab 130 sprechen wir von einer Hochbegabung. Und ob jetzt Personen, die studiert haben, auch direkt hochbegabt sind, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber sicherlich könnte man das auch annehmen. Und eine Höchstbegabung, das liegt natürlich sehr weit über 130 und je höher, desto seltener kommt das vor. Wenn jemand hochbegabt ist, wird er sicherlich in bestimmten Bereichen auffallen bzw. durch besondere Leistungen hervorstechen. Allerdings ist, jetzt nehme ich das Beispiel wieder des Professors, es ist aber auch genauso gut möglich, dass zum Beispiel jemand, der in einem bestimmten Fachbereich sehr gut ist, aber genauso gut aber auch in einem anderen Bereich vielleicht eher unterrepräsentativ ist, also sprich vielleicht nicht durchschnittlich, vielleicht unterdurchschnittlich erscheint. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, dass der Professor, der sehr, sehr schlau ist, aber trotzdem nicht in der Lage ist, vielleicht eine Waschmaschine zu bedienen oder ein Spiegelei zu braten oder dergleichen, was ich damit nicht abwertend meine, sondern nur deutlich machen möchte, dass das eine nicht automatisch das andere auch mit sich bringt. Und wir haben in der Praxis, jetzt aus meinem beruflichen Kontext, eher den Fall, dass die Betroffenen mit einer Hochbegabung oder Höchstbegabung sogar mit Schwierigkeiten, gerade im Schul- oder auch Ausbildungsalter, einhergehen, vor allen Dingen dann, wenn sie nicht erkannt oder auch nicht entsprechend gefördert worden sind. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass dann wenn jetzt das zutrifft, was ich jetzt sage, ist es dann so, dass die Personen in einem Alltagserleben gelangweilt sind und auch sich unterfordert fühlen und diese Unterforderung dann auch zu einer anderen Leistung führt. Also von daher entweder ein abweichendes Verhalten, indem man stört oder indem man dann überhaupt nicht diese Leistung erbringt, die meisten anderen erbringen sollten, für die Leistung jetzt gedacht ist, ne, im Normalbereich. Und es wird auch nicht selten gesagt, gerade von Lehrern, dass gerade das Konzept Hochbegabung oder Hochsensibilität zwar bekannt ist, aber eher abgelehnt wird, weil da vielleicht gefühlt aus Lehrersicht dann die Eltern das sowieso annehmen von ihrem Kind, dass das Kind sehr sensibel oder speziell begabt ist und dass man es entsprechend individuell fördern sollte und dass das den Rahmen einer Regelschule sprengen würde. Allerdings ist uns bewusst, und ich habe das den Eindruck, dass es auch immer mehr in der Allgemeinbevölkerung ankommt, dass Menschen, übrigens auch, nehme ich wahr, in der Filmlandschaft, dass immer mehr das Thema Hochsensibilität und aber auch Fähigkeiten, die überdurchschnittlich sind, auf die Leinwand zu finden sind, indem dann die Filme sehr komplex werden oder dass bestimmte Regisseure diese Sachen auch so verwirklichen, dass man dann die Fähigkeiten oder den Grad der Differenziertheit auch durch das Visuelle und durch die Geschichtenerzählung deutlich werden. Ich mache mal ein Beispiel von einem sehr prominenten Regisseur. Für mich ist das zum Beispiel der Christopher Nolan. Ich weiß gar nicht, ob er mal Intelligenztest gemacht hat. Letztendlich ist es auch gar nicht wichtig. Allerdings, wenn man seine Filme sieht und auch seine Erzählweise und seinen Interviews folgt, ist er sicherlich in bestimmten Bereichen, so würde ich ihm unterstellen, überdurchschnittlich begabt, wenn nicht sogar hochbegabt. Wobei, wenn ihr das jetzt hört, was ich hier alles sage, könnte man jetzt meinen, Mensch Kurt, was willst du denn damit jetzt sagen? Also was hat man denn davon, wenn man weiß, dass man hochbegabt ist? Ich persönlich bin jemand, der sagt, dass Hochbegabung nie eine Auszeichnung ist. Es geht nicht darum, dass man irgendwie so ein Schild an die Wand hängt und sagt, ha, ich bin hochbegabt, juhu, ja, so. Das hört sich dann zwar schick an und man könnte dann denken, juhu, ich bin jetzt was Besonderes. Wobei das Besonderssein, würde ich jetzt sowieso behaupten, jeder Mensch hat auf seine Art. Allerdings ist es eher so, dass wenn ich eine Hochbegabung habe oder überdurchschnittlich intelligent bin und ich das von mir nicht weiß, dann kann das unter Umständen eventuell Probleme machen, also dass ich das selber als Problem wahrnehme, weil ich dann merken könnte, ja, also ich versuche es jetzt sehr zu verallgemeinern, dass ich mich entweder nicht verstanden fühle, das ist eines der häufigsten Phänomene, was wir beobachten, dass man sich nicht verstanden fühlt, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren, dass man sich eher wie ein Alien fühlt und vielleicht auch sich nicht richtig angekommen fühlt im Leben und auch das Gefühl hat, ich kann mich nicht richtig entfalten. Wenn wir sogar noch im Höchstbereich oder hochbegabten Bereich uns bewegen, ist das, jetzt gehe ich nochmal kurz in meinen klinischen Alltag, also in meiner Praxis, ist das auch schon öfter vorgekommen, dass Personen starke Depressionen entwickeln, bis hin zu auch Suizidgedanken und dann auch versuchen zu kompensieren. Also indem man dann zum Beispiel aus der, in Anführungsstrichen, Realität flüchtet und sich dann entweder in Spiele oder in Suchtverhalten dann versteckt, könnte man sagen, oder versucht abzulenken. Das ist natürlich dann, wenn jemand in die Klinik, in die Praxis kommt, dann zu sehen in Form von ja, Depressionen oder zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit oder auch Borderline-Störungen habe ich auch schon erlebt. Und nicht selten sind da auch Traumatisierungen zu finden. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Informationen? Wenn jetzt jemand behandelt werden würde auf Depression oder auf das diagnostische oder symptomatische Bild, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Personen keine weitreichende Verbesserung erfahren, sondern dass sie dann irgendwie immer wieder in dem Verhalten verharren oder zurückfallen. Und das ist nicht selten der Fall. Das ist ja auch meine Grundaussage, die ich immer wieder tätige. Wenn man merkt, dass die Symptome sich nicht verändern, ist man nicht an der Ursachenbehandlung dran, sondern eher an einer Symptombehandlung und versucht, diese zu reduzieren. Das ist aber, müsst ihr euch vorstellen, schwierig zum einen erst einmal, also schwierig gerade für Laien, ne, die jetzt nicht vom Fach sind, erst einmal überhaupt zu erkennen, zu unterscheiden und dann auch noch zu vermitteln. Weil wenn ich jetzt erkenne, dass jetzt jemand hochbegabt ist oder überdurchschnittlich intelligent und ich würde behaupten, dass Leute, die sich damit auskennen, allein durch eine Gesprächsführung schon vorsondieren können, ob jemand in diesem Bereich eher wiederzufinden ist. Und wenn ich das jetzt vermittle, nehmen wir mal an, nachdem eine vielleicht Diagnostik gemacht worden ist, dann wird das häufig erstmal abgelehnt. Und ADHS ist übrigens auch eine Form, die nicht immer, aber auch oft vorkommt in diesem Zusammenhang, gerade im Erwachsenenalter. Auch neben Traumatisierungen, die eventuell auch noch dazugehören, erkläre ich gleich noch. Und das ist dann tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Die Personen sagen dann, ja klar, soll ich jetzt sein? Nee, auf gar keinen Fall, ich doch nicht. Ne? So. Und vor allen Dingen kommt dann automatisch die Frage, was man denn damit dann machen sollte. Ne? Also was man davon hätte. Ne? So. Und die Frage ist berechtigt und ich kann auch schon direkt jetzt darauf eine Antwort geben, wenn ich das weiß, dann geht es darum zu schauen, in welchen Bereichen habe ich denn meine Begabung, meine Fähigkeiten. Und dann würde ich empfehlen, dass man da den Fokus drauf legt, diese Fähigkeiten dann auch zu unterstützen. Weil, warum? Weil es dann zu einer höheren Selbstwerterfahrung kommt, auch zu einer, von einem Gefühl von, dass man eine Selbstwirksamkeit erfährt, dass man merkt, ich hätte nicht gedacht, dass ich da plötzlich doch so gut bin oder dass ich das kann. Und nicht selten haben wir auch den Fall, dass die Personen in ihrem Leben schon vieles gemacht und geleistet haben in dem Bereich, dieses aber als normal ansehen, also gar nicht erkennen, dass das was Besonderes ist, dass das also nicht jeder so kann. Und das ist hier, wie gesagt, nochmal wichtig, es braucht nicht die Auszeichnung oder diese Bewunderung dahinter, sondern vielmehr das Erkennen, das Bewusstwerden von dem, was ich leisten kann, was ich mitbringe und dann auf mich auf dem Weg mache, das auch weiter zu forcieren und weiter auszubauen. Und vor allen Dingen halte ich das für sehr wichtig, wenn ich vor allen Dingen auch eine Familie gründe, also sprich, dass dann zum Beispiel, wenn ich dann Kinder bekomme und diese Kinder auch ähnliche oder naheliegende Phänomene oder auch Begabungen mitbringen, dass dann das aus meiner Sicht schon hilfreich wäre, wenn ich das weiß und dann entsprechend individuell meine Kinder begleiten kann in ihrem Erleben. Wenn wir jetzt noch den Bereich Sensibilität hinzunehmen, also hohe Sensibilität, da möchte ich noch kurz anmerken, natürlich gibt es die Frage auch, kann das die hohe Sensibilität mit traumatischen Erfahrungen zu tun haben? Weil bei Trauma wissen wir, dass diese hohe Vigilanz, die entstehen kann, die ja deswegen bei Trauma entsteht, weil ich die Umgebung seit dem Trauma nach Gefahrenpotenzial scannen muss und entsprechend sehr hoch meine Wahrnehmung und Feinfühligkeit schrauben muss. Mit dem Ziel, dass ich Gefahren erkennen und abwehren kann. Das ist ja die Idee. Deswegen werde ich als Organismus diese Fähigkeit dann maximalisieren. Also diese erhöhte Vigilanz. Jetzt könnte man mutmaßen, kann es sein, dass die Hochsensibilität vielleicht auch eine erhöhte Vigilanz darstellt und dadurch dann halt man annimmt, dass dann halt eine traumatische Problematik zugrunde liegt. Für so eine Aussage halte ich nicht unbedingt viel. Warum? Weil das ist zu schwarz-weiß und ich halte es auch für gefährlich, das zu reduzieren darauf. Weil natürlich könnte man das annehmen, also als eine Art Hypothese vielleicht mal so im Kopf haben, aber das automatisch immer darauf runterzubrechen, halte ich für zu gewagt, zumal es auch Fälle gibt, wo kein Trauma gefunden werden kann, zumindest bei diesen Fällen, ne? Also keins richtig herauskristallisiert werden kann und trotzdem eine hohe Sensibilität vorherrscht. Das wäre dann eher dann nämlich anzunehmen, dass man sowas vielleicht angeboren mitbringt in dieses Leben. Und diese Hypothese halte ich auch derzeit für die, die man favorisieren sollte, wobei man die unterscheiden muss von einer durch Trauma bedingte hohe Vigilanz. Die kann jetzt noch on top oben drauf kommen, die kann aber auch sein, dass ich nicht hochsensibel bin und durch die hohe Vigilanz aber eine hohe Sensibilität entwickle zur Gefahrenerkennung. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr komplexes Themenfeld. Wenn ich die hohe Sensibilität aber habe oder auch weiß, dass ich sie habe, wäre auch hier wichtig, dass ich das vermittle, dass ich auch erläutere, dass das erstmal eine Fähigkeit, eine Stärke ist, die ich vielleicht auch in meinem Leben oder in meinem beruflichen Kontext auch entsprechend nutzen kann. Wenn sie mich aber eher belastet oder an manchen Stellen eher einschränkt, also meine Konzentrationsfähigkeit erschwert und auch meine Ressourcen, also meine Ausdauer und dergleichen, dann macht es schon Sinn, sich zu fragen, okay, wie kann ich jetzt für mich sorgen, dass ich vielleicht anders mit mir und mit meinen Fähigkeiten dann umgehe, damit es nicht für mich eine Gefährdung oder eine Belastung wird. Ja, was ihr jetzt bis hierhin erstmal von mir gehört habt, das ist tatsächlich gelebtes Wissen, aber auch etwas, was durch Theorie immer wieder vermittelt wird. Wir haben, also ich vermittelt habe, ich habe auch mit mit der Birgit Feldmann auch zusammen vor, ab 2024 eine Ausbildung anzubieten, wo wir Fachleute, aber auch Interessierte ausbilden, dass man neben dem Erkennen auch andere Menschen begleiten kann mit diesem Erleben und auch auf dem, wie sagt man, auf in das eigene Erkennen führen und unterstützen kann. Und wie gesagt, ich würde euch sehr ans Herz legen, dann, wenn es, wie gesagt, euch interessiert oder auch sogar auf euch zutrifft, dass ihr da gerne mal reinhört, auch in die verschiedenen Folgen. Die sind auch kostenlos überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und zur Hochsensibilität sei noch erwähnt, dass die Elaine Aron, das ist irgendwie ganz spannend, finde ich, die hatte in den 80er Jahren, hatte sie nämlich durch eine eigene persönliche Problematik, hat sie sich an Ärzte gewandt und die haben dann da nichts finden können. Und dann hat sie selber festgestellt, für sich so, okay, alles klar. Wir stecken dann noch in den Kinderschuhen. Da gibt es halt noch nicht vieles zu. Und von daher sollte man sich da vielleicht ein bisschen weiterbilden oder ein bisschen, wie sagt man, ja, da an der Stelle ein bisschen mehr reinhängen. Und so hat sie das Konzept der Hochsensibilität entwickelt und auch entsprechend wissenschaftlich weiter überprüft, zusammen mit ihrem Mann. Sie sind nämlich beide psychologisch ausgebildet. Ja, es ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld, auch wenn man da reingeht oder sich ein bisschen auch mit Fachleuten, also guckt, so was gibt es da an Fachliteratur, da wird man feststellen, dass da viele, viele auch wirklich seriöse Personen schon zu geforscht haben und auch versuchen zu vermitteln. Gerade ein in Deutschland sehr bekannter Arzt ist der Dr. Gerald Hüther, der sagt, dass gerade die Potenzialentfaltung einfach ein ganz, ganz natürlicher Prozess ist, also wo es darum geht, dass das individuelle Erleben unterstützt werden sollte, der aber tatsächlich eher blockiert wird. Also wenn wir das individuell nicht fördern, dann stocken wir, dann gehen wir eher in ein Symptomerleben. Und das kann natürlich das erschweren. Das ist nämlich nicht so, dass das automatisch einfach sich entwickelt und entfaltet, weil wir ja durch die Erziehungsmuster und Vorgaben, nehmen wir nochmal Beispiel Regelschule, na, da geht es ja um Anpassung, da geht es um Dinge wiederholen, um Dinge lernen. Und diese Regelschule hat derzeit noch nicht das Konzept einer Hochbegabung, Hochsensibilität mit im Petto. Also wenn ist das immer ein Luxus, ne? Das ist dann sehr, sehr toll, wenn dann eine Lehrerin oder ein Lehrer darauf mit Rücksicht nimmt oder das mit im Blick hat. Ich kann auf jeden Fall ganz, ganz viel Mut machen. Frau Feldmann hat übrigens auch selber hat selber da, finde ich, einen ganz, ganz tollen Satz zu gesagt. Also hat da selber auch ganz, ganz, finde ich, ganz tolle Ansätze zu. Sie hat gesagt, die Sehnsucht nach etwas, was ich vermisse, obwohl ich es gar nicht kenne. Das ist eine ganz gute Beschreibung, finde ich, für etwas, was die meisten, die sich Hilfe suchen oder über Symptome dann sich an Coaches oder auch Therapeuten wenden oder vielleicht auch erstmal als Fragen in die Familie oder ins Umfeld bringen, ohne zu wissen, was da ist. Und wenn das Umfeld, wie gesagt, keine Ahnung davon hat, dann ist das natürlich erschwert. Na, aus diesem Grund haben wir ja das mit dem Podcast ins Leben gerufen. Wir werden auch noch ein Fachbuch dazu schreiben, dass man auch da natürlich die Sachen noch nachlesen kann. Ja, damit habt ihr erstmal einen ersten Überblick von mir bekommen. Mir liegt da sehr, liegt das Thema wirklich sehr am Herzen, zumal, wie ihr ja auch raushört, da eine Schnittstelle zu gibt zum Symptomerleben und auch zur Symptomentwicklung und auch, ja, auch da tatsächlich auch zu einer Problematik, die bis hin zu einer ja, Lebensbedrohung führt. Na, dazu gibt es auch eine Folge. Und zwar habe ich bei Anderschlau zu dem Tim Bergling, der aus meiner Sicht genau zu diesen unter diesen Fällen zählt. Die Eltern selber haben da, also Tim Bergling ist ja, kennt man auch als Avicii, hat ja Selbstmord begangen, so zumindest ist es jetzt zuletzt gesagt worden. Da gibt es auch ein Buch, eine Biografie zu. Wenn man die liest, kriegt man ganz, ganz gut mit, dass er da auf jeden Fall eine hohe Sensibilität hat und auch eine Hochbegabung aus meiner Sicht sowieso im kreativen Bereich ist, die sowieso auch bei ihm zu finden. Wurde auch immer wieder von Künstlern bestätigt. Er ist, soweit ich das weiß, nicht getestet worden, aber er selber hat in der Doku von die es über ihn gibt, da hat er das auch nochmal sehr, sehr deutlich angemerkt, ohne es direkt zu benennen. Dazu, wie gesagt, haben wir bei Anderschlau auch eine Folge zugemacht. Also wer da tiefer einsteigen möchte, der ist herzlich eingeladen. Werde ich auch in den Shownotes hier nochmal dann angeben, da nochmal reinzuhören. Ansonsten, wie gesagt, erstmal für einen Überblick wird das reichen aus meiner Sicht. Wenn ihr weitere Informationen wollt, wie gesagt, gerne bei Anderschlau reinhören. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin erstmal wünsche ich euch eine angenehme Woche.